und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Ältesten, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum, Tag und Nacht, rufen sie immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft die Ältesten dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge, nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und wir haben gerade gesungen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir dir nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Wer hat das gerade aus ganzem Herzen mitgesungen? Es ist ein krasser Text. Verzehrendes Feuer, heilig und trotzdem vollkommen gut, gewaltig, mächtig. Wir starten in eine neue Serie. Und der erste Begriff ist Heiligkeit. Unser Gott ist heilig. Und ich habe als Untertitel gewählt: Achtung, Verbrennungsgefahr. Gott ist heilig. Und ich glaube ganz fest, wenn wir näher zu Gott kommen wollen, in seine Gegenwart, was wir immer wieder sagen, wir machen uns auf in die Gegenwart Gottes im Lobpreis, dann werden wir einem heiligen Gott begegnen. Dann werden wir um ihn als heilige Persönlichkeit nicht herumkommen. Wir werden damit konfrontiert werden, wie er ist. Und es ist sehr interessant, dass in dieser Stelle, wo der Himmel beschrieben ist, da wird nicht über die Güte und Liebe Gottes gesprochen. Er ist lieb, er ist treu, er ist gerecht, er ist barmherzig, das ist er alles auch. Nein, es wird betont, er ist der heilige Gott. Er ist auch würdig, ihm gebührt alle Ehre, Ruhm, Lobpreis, aber er ist heilig. Es wird sogar betont, heilig, 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 immer wieder, immer wieder. Deswegen ist es an der Zeit, dass wir uns das heute mal angucken. Was bedeutet es eigentlich? Wir wollen mehr von ihm, dann müssen wir hinein in die Heiligkeit. Und dieses Wort heilig und diese Begegnung, die wir mit Gott haben, und die werden beschrieben in der Bibel von Anfang an bis zum Ende. Es gibt immer wieder Situationen, in denen das beschrieben wird. Und ich werde euch heute, das kennt ihr schon von mir, so ein Feuerwerk an Bibelstellen und Geschichten liefern. Und es wird zu viel sein, dass ihr euch alles merkt. Aber es ist mir einfach wichtig zu sehen, das, was wir heute sprechen und auch die Geschichte, die wir nachher angucken, es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es wiederholt sich immer wieder in der Bibel. Wenn ihr möchtet, fotografiert wieder ab. Manchmal kommt eine Folie, wo einfach nur Bibelstellen stehen. Fotografiert sie euch ab, wenn ihr wollt, dass ihr da tiefer einsteigen könnt. Und wenn du das erste Mal da bist und das Gefühl hast, es erschlägt dich, es ist einfach zu viel, dann lass es weg und nimm das mit, was für dich heute wichtig ist. Und vielleicht ist es auch einfach nur der Begriff, Gott ist heilig. Was es bedeutet. Also, wenn du das Gefühl hast, es ist zu viel Feuerwerk, dann nimm dir das raus, was da ist. Was bedeutet Heiligkeit eigentlich? Heilig bedeutet abgesondert, isoliert auch, aber auch besonders kostbar und wertvoll. Ihr kennt das vielleicht, dass manche Leute sagen, ohne das ist mir heilig, da lasse ich niemanden dran. Das ist für mich was ganz Besonderes. Es ist vielleicht zu groß, zu gewaltig oder unantastbar etwas, was uns heilig ist. Vielleicht angsteinflößend, ehrfurchtgebietend. Was ich heilig empfinde, packe ich manchmal in eine Schatztruhe rein, damit es bloß niemand sieht. Besonders kostbare Sachen, die wir haben, verstecken wir, damit sie keiner sieht. Oder im Gegenteil, wir stellen sie aus, wir packen sie hinter Glas, dass alle Leute es sehen. Irgendwelche Trophäen, die wir haben, das ist ein heiliger Pokal oder so, stelle ich mir irgendwo hinter, niemand darf ihn anfassen, aber alle dürfen es sehen. Es ist mir heilig, es ist etwas Besonderes. Häufiges Symbol für Gottes Heiligkeit ist das Feuer. Feuerflammen. Und auch das hat so mehrere Facetten. Ein Feuer kann wärmen, es kann total schön sein, es kann uns Licht geben, aber Feuer kann auch zerstören. Und auch um diese beiden Aspekte wird es heute gehen, von Gottes Heiligkeit. Einmal, was ist wirklich, wirklich gut? Warum sehen wir uns nach einem heiligen Gott? Was können wir davon, wovon können wir profitieren, von dieser Energie, von dieser Dynamik? Und was ist vielleicht auch gefährlich? Und wo müssen wir wachsam sein? Ich lese mit euch einen Text. Der Predigttext heute steht in der Apostelgeschichte. Und es ist ein Text, der vielleicht ein bisschen verstörend ist und den man gerne rausschmeißen würde aus der Bibel. Aber wir schauen uns den Zusammenhang an, weil es unheimlich wichtig ist zu sehen, in welchem Kontext steht er und was ist eigentlich gemeint. Wir kommen von Apostelgeschichte 2. Das ist so auch eine meiner Lieblingsstellen, weil sie einfach so eine optimale Gemeinde beschreibt, wie alle miteinander umgehen. Ihr kennt das alles und ihr hier seht ihr das auch. Alle waren wirklich so on fire und brannten für Jesus. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen, lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Machen wir heute auch. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Ich glaube, das ist bei uns noch ausbaufähig. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Die erste Erweckung, die wir lesen in der Kirchengeschichte, kurz nach Pfingsten, Blütezeit, alles explodiert und ist einfach total begeistert. Es ist eine ungewaltige Kraft Gottes da, wirklich so dieses Feuer Gottes, was in den Menschen brennt. Es geschehen Zeichen und Wunder, es passieren Heilungen, Leute werden frei, die Gemeinde wächst. Also wirklich solche Kraft Gottes, die dort ist. Und mitten hinein passiert eine Geschichte, die erstmal uns erschüttert und sagt, warum? Apostelgeschichte 4, 32 bis 5, Vers 11. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Wirklich gute Sache. Er macht das, er ist ein Vorbild. Und dann gibt es da einen Mann namens Hananias. Er verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss, heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur so auf etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias Tod zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch ein und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Und Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr den beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Siehe doch, Die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Saphira vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie Saphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst. Eine verstörende Geschichte, eine erschreckende Geschichte. Ich habe sie schon ein paar Mal in meinem Leben gelesen und immer dachte ich, ich würde sie gerne rausreißen. Ich würde sie gerne rausreißen aus der Bibel. Warum steht sie hier? Es ist doch gerade heile Welt, alles blüht, alles ist so wunderbar. Und warum kommt dann so eine Geschichte? Aber ich bin mir sicher inzwischen, dass es gut ist und dass es richtig ist, dass sie steht in der Bibel und genau an diesem Platz. Ich glaube, dass sie so geschehen ist und dass wir aus dieser Geschichte etwas sehr, sehr Wichtiges lernen können, was für uns auch wichtig ist. Und wisst ihr, meine persönliche Sehnsucht ist, dass wir wieder zurückkommen zu Pfingsten. Ich glaube, dass der Heilige Geist derselbe ist und dass Gottes Kraft genauso da ist. Und ich wünsche mir das, dass wir das wirklich erleben, dass Zeichen und Wunder passieren. Aber was steht dazwischen? Was war eigentlich die Todesursache? Warum ist sie umgekippt? Ich glaube, es liegt an dieser Herzenshaltung, die da war. Sie haben gehört, Barnabas macht was voll Cooles, er bekommt Anerkennung, er verkauft seinen Acker, er bekommt Lob. Und dann denken sie, ach, das können wir auch. Vielleicht brauchten sie das Geld. Vielleicht waren sie selber bedürftig, aber haben das nicht zugegeben. Haben so getan, als ob sie dieses Geld gerne geben würden. Menschengefälligkeit, Streben nach Anerkennung, Heuchelei. Ich spiele vor, ja, das ist das ganze Geld. Dann haben sie die Angst gehabt, Wahrheit zu sagen. Saphira hätte auch einfach sagen können, das ist nur ein Teil des Geldes, wir brauchen den Rest für uns, aber das stellen wir gerne zur Verfügung. Ich gehe davon aus, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Sie hätten einfach ehrlich sein können und zu sagen, ja, wir sind selber bedürftig, wir brauchen auch etwas, aber das, was wir können im Moment, das geben wir. Aber sie haben total geheuchelt. Wir wollen auch Anerkennung, wir tun so, als ob das alles ist, wir geben das mal weiter. So funktioniert das nicht. Mit Gott spielen funktioniert nicht. Und lügen auch nicht. Die Geschichte steht in einer Situation, wo wirklich der Heilige Geist brannte. Wo wirklich die Gegenwart Gottes so spürbar war. Und da hat einfach Lüge keinen Platz, da hat Heuchelei keinen Platz. Wir lesen nicht, dass in Jerusalem ständig Leute tot umgekippt sind, wenn sie in die Gegenwart kamen, irgendwie von den Aposteln, die durch die Stadt gelaufen sind. Nein. Aber es war im Haus Gottes. Es war im Haus Gottes, wo es darum ging, wir sind hier in engster Gemeinschaft, wir leben hier in der Gegenwart Gottes, wir erleben Zeichen und Wunder, der Heilige Geist brennt in uns und dann kommen sie und dann heucheln sie und dann wollen sie persönliche Anerkennung. Und ich finde mich da durchaus immer wieder. Ich möchte auch Anerkennung. Bin ich immer ehrlich? Sind wir immer ehrlich? Wie ist es mit so kleinen Lügen? Eins der Gebote Gottes ist klar, du sollst nicht lügen. Nehmen wir Gott in dem Punkt ernst? Nur für den Überblick für euch, es gibt halt noch weitere tödliche Zwischenfälle in der Bibel, die gehen wir jetzt nicht alle durch. Aber so seht ihr das, das zieht sich durch. Wenn Gott etwas sagt, dann möchte er ernst genommen werden. Dann möchte er ernst genommen werden und da, wo er ganz klar Grenzen gesetzt hat, und Menschen haben sich nicht dran gehalten. Gab es durchaus auch tödliche Zwischenfälle, Krankheiten? Bible Server sagt, Gott schützt die Heiligkeit seines Hauses. Gott ist das wichtig, dass er ernst genommen wird. Dass wir nicht sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, ein schönes Lied, das ist sehr emotional, das berührt uns. Aber was bedeutet es wirklich, dass Gott ein heiliger Gott ist? Und wenn wir diese Stelle lesen, macht es uns Angst oder bewirkt es eine Ehrfurcht in uns? Es gibt in der Gegenwart Gottes nicht nur tödliche Zwischenfälle, sondern es gibt auch riesige Schätze, die wir entdecken wollen. Und da wollen wir natürlich heute den Fokus drauf legen, was bringt es uns überhaupt, in Anführungsstrichen, dass Gott ein heiliger Gott ist? Was steckt in seiner Gegenwart? Warum sagen wir wollen in die Gegenwart Gottes? Was passiert einfach? Gott ändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und in seinem Bund im Alten Testament wie im Neuen Testament ist er ein heiliger Gott. Und im Hebräischen haben wir das ja ganz oft, dass Zahlworte auch Worte sind und Worte Zahlworte sind, dass auch die Buchstaben, die etwas darstellen, wie eine Überschrift sein können. Und dieses Jahr 2026, die Zahl 26, diese Zahlworte stehen für den Namen Jahwe. Und das ist wie eine Überschrift über diesem Jahr. Jahwe, der Gott, der ist, der war, der kommen wird, derselbe, wie er sich beim brennenden Dornbusch vorstellt. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin immer derselbe. Ich bin nicht früher mal heilig gewesen und ihr konntet meine Gegenwart erleben und heute geht es nicht mehr. Er ist derselbe. Davon bin ich 100% überzeugt. Mose am brennenden Dornbusch. Aber was passiert in der Gegenwart Gottes? Was passiert, wenn wir in seine Heiligkeit kommen? Bei Mose sehen wir das, er wird berufen und er wird befähigt. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann erfährst du deine Berufung für dein Leben, Wegweisung, wo geht es überhaupt hin? Und du wirst befähigt für den Auftrag, den er für dich hat. Eine andere Stelle finden wir bei der Berufung von Jesaja in Jesaja 6. Er kommt in diese Gegenwart Gottes und das Erste, was passiert, er erkennt, dass er voller Sünde ist und sagt, nein, was aus meinem Mund kommt, ist nicht gut. Er wird überführt in der Gegenwart Gottes. Wenn ihr die Geschichte mal nachlest, da kommt ein Engel und legt eine Kohle auf seine Lippen. Das heißt, das Feuer Gottes reinigt ihn und er wird befähigt, berufen, er wird gereinigt, er wird dazu befähigt, das zu tun, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. In der Gegenwart Gottes erleben wir seine Heiligkeit, aber wir werden zugerüstet für die Aufgaben, die er für uns hat. Die Feuersäule, die das Volk Israel führt, wie aufgeschmissen wären sie gewesen, wenn sie nicht geführt worden wären in der Wüste. Das Feuer brannte. Es leitete sie. Das Feuer war ein Schutz für sie. Von Weitem konnte man sehen, da ist das Volk Israel. Und Wegweisung. Wenn du in die Gegenwart Gottes gehst, erfährst du Schutz. Wenn du mit reinem Herzen in die Gegenwart Gottes kommst und du bekommst Orientierung für dein Leben. Pfingsten. Was ist dort passiert? Das Feuer war nicht nur auf einem Ort. Das Feuer war nicht nur in der Säule. Das war nicht nur in einem Busch. Das Feuer brannte in allen, auf allen. Und seit Pfingsten steht der Heilige Geist uns allen zur Verfügung. Das Feuer, was in uns brennen darf. Und wenn wir die Geschichten von den Jüngern lesen, wie sie vorher waren, ängstlich. Petrus, der Jesus verraten hat. Und dann kam die Gegenwart Gottes in ihn hinein. Er wurde befähigt. Er wurde mutig. Und wie viele Zeichen und Wunder sind passiert? Dadurch, dass die Heiligkeit Gottes in sie hineingekommen ist. Und die Entscheidung ist bei uns heute, bei jedem Einzelnen. Ist das erstrebenswert? Wollen wir das? Oder wollen wir lieber wie das restliche Volk weiter wegbleiben? Haben wir Sehnsucht nach mehr oder sind wir zufrieden? Wir brauchen keine Angst zu haben in der Gegenwart Gottes, wenn wir mit aufrichtigem Herzen hingehen. Mose hatte keine Angst vor dem Busch, der war total neugierig, der hat mit Gott diskutiert. Auch Jesaja in der Gegenwart Gottes, als diese Kohle kam und seinen Mund berührt hat, ihm ist zwar aufgefallen, ich bin ein sündiger Mensch, was aus meinem Herzen kommt, aus meinem Mund kommt, ist nicht gut, aber er hat trotzdem mit Gott geredet. Auch die Jünger, sie waren ständig untereinander im Gespräch, aber natürlich beteten sie auch unentwegt. Der Der Thron Gottes, das ist die intensivste Gemeinschaft. Die intensivste Gegenwart Gottes, die es geben kann. Und was passiert dort? Echte, wahre Anbetung. Da spielt es keine Rolle mehr, was wir sind, was wir waren, was wir können. Die Ältesten, die da rumsitzen, wo man denkt, die haben schon eine ordentliche Position, die haben schon was geschafft, sonst würden sie da auf den Thronen nicht sitzen. Sie legen ihre Kronen nieder. Alles, was wertvoll war für sie, was uns wert ist hier auf der Erde, unsere Anerkennung, unsere Position, sie legen es nieder. Es spielt keine Rolle mehr. Es geht nur noch um den Vater. Es geht nur noch um Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Es geht nur noch um den Heiligen Geist, der uns tröstet, der uns erfüllt, der uns begeistert und befähigt. Und so geht es in der Apostelgeschichte weiter. Man hätte denken können, nach diesem Zwischenfall mit Hananias und Saphira hätten alle Angst gehabt und gesagt, das war's jetzt, das ist uns zu heikel, das ist uns zu heißes Pflaster, wir gehen jetzt. Nee, überhaupt nicht. Sie erschraken, aber dann kam die Ehrfurcht Gottes. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel noch mehr Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen. Aber sie sprachen mit Hochachtung von ihm. Die hatten eher Angst. Aber in der Gemeinde glaubten immer mehr an Jesus, viele Männer und Frauen. Und sogar die Kranken trug man auf die Straße und legten sie dort auf Betten und Bahren, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Wie krass ist das? Was für eine Gegenwart Gottes ist das? Er kommt und er wird, nur durch den Schatten werden sie geheilt. Das passierte nach Hananias und Saphira. Die Ehrfurcht war einfach wieder da. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalems strömten die Menschen herbei, brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Ehrfurcht und Angst. Und das sehen wir auch und das müssen wir klar differenzieren. Habe ich Angst vor Gott oder begegne ich ihm in Ehrfurcht? Wie gehe ich mit dieser Heiligkeit um? Ist es für mich Verbrennungsgefahr oder ist es für mich ein kostbarer Schatz? Ist es ein Feuer, an dem ich mich wärme? Wie bei der Sonne. Ohne Sonne können wir nicht leben. Wir brauchen sie, wir brauchen ihre Wärme. Sie ist existenziell für unser Leben. Wenn wir zu nah rankommen, dann kann es gefährlich werden. Beate hat letzte Woche schon kurz über Ehrfurcht gesprochen in dem Psalm. Was bedeutet es? Es heißt nicht, Angst zu haben. Es heißt, Gott ernst zu nehmen. Und es gibt, wie gesagt, einen großen Schatz, wenn wir Gott fürchten. Aber Luther übersetzt fürchten. Und es hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Ehren und Fürchten, Respekt haben vor ihm, Ehrfurcht. Es hat auch was mit Staunen zu tun. Wenn ich vor etwas Ehrfurcht habe, dann stehe ich da, wow, große Augen, bin vielleicht sprachlos. Ehrfurcht. Psalm 103, kennt ihr? Es gibt so viel, was dort steht. Hier ist nur so ein kleiner Auszug davon. Und Sprüche 9, Vers 10. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, ist groß Gottes Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Die Güte des Herrn bleibt für immer und ewig, sie gilt allen, die ihm Ehrfurcht, mit Ehrfurcht begegnen. Auf seine Zusagen ist Verlass. Und hier haben wir nochmal Zusagen. Wir können Weisheit bekommen und Einsicht, wenn wir Gott ehren. Wir erleben Barmherzigkeit und Gnade, Geduld und Liebe, wenn wir Gott ernst nehmen. Ganz viel Vergebung. Er wirft unsere Sünden von uns weg, unsere Schuld. Er liebt uns, Güte. Lest euch gerne Psalm 103 mal durch, was da alles steht, welche Schätze da sind, aber wirklich diese Bedingung, wenn wir ihn ernst nehmen. Das zieht sich auch durchs Alte Testament immer wieder durch und das wird im Neuen Testament aufgegriffen. Wenn wir seine Gebote befolgen, dann passiert das, dann kommt der Segen. Auf seine Zusagen ist Verlass. Und schaut euch mal dieses Bild an. Ehrfurcht oder Angst? Das Volk am Sinai. Gott kündigt an, ich werde kommen mit gewaltigem Feuer, ewige Glut, verzehrendes Feuer mit Donner und Blitz. Ich werde kommen, heiligt euch, bereitet euch vor. Und dann kommt er mit Donner und Blitz. Und das Volk Gottes geht einen Schritt zurück und noch einen Schritt zurück und noch einen Schritt zurück und haben total Respekt oder noch mehr, sondern die haben nämlich Angst und die bleiben unten. Und Mose, prima, Gottes Gegenwart ist da und marschiert mitten hinein in Donner und Blitz. Der hat überhaupt keine Angst. Er geht in diese Beziehung, er weiß, der allmächtige Gott kann mir nichts anhaben. Er hat Ehrfurcht vor ihm, selbstverständlich, aber er geht hinein in die Gegenwart Gottes, völlig, völlig ohne Angst. Auch in der Apostelgeschichte haben wir es. Die Leute, die Angst haben, bleiben zurück. Die halten Abstand von der Gemeinde, denen das ist so riskant. Und die Ehrfurcht haben, die kommen. Die schmecken etwas. Hier ist die Gegenwart Gottes. Die kommen, die bringen ihre Kranken, die kommen mit Sehnsucht und die nehmen das auf. Unser Gott ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist Jahwe. Er ist heilig. Und der Heilige Geist heißt nicht umsonst Heiliger Geist. Es ist der Geist Gottes, der heilig ist. Ruach, der Atem, der Windhauch und Kadosch, heilig. Der Heilige Geist, er in uns lebt, der uns zeigt, Gott ist heilig. Warum rede ich heute darüber? Wir haben als Gemeindeleitung im letzten Jahr immer wieder die Ermahnung bekommen, uns das Sendschreiben an Laodicea anzugucken. Darüber habe ich auch schon mal gepredigt. Und dann ist die Ermahnung, seid nicht lau. Ihr seid lau geworden. Ich will euch ausspucken aus meinem Mund. Lau ist mit Abstand und ich mache das und ich mixe mir mal was Eigenes zusammen. Aber sind wir brennen? Wollen wir brennen? Als Gemeindeleitung wollen wir Gott ernst nehmen. Die zweite Ermahnung, die wir bekommen haben, wir müssen heilige Räume schaffen. Räume schaffen, in denen wir Gott begegnen. In denen wir uns mit diesem Feuer auseinandersetzen. Mit der heiligen Gegenwart Gottes. Und wie ich schon gesagt habe, es steckt so viel Potenzial da drin, in der Gegenwart Gottes. Berufung, Befähigung, Mut, Zurüstung. Als Folge Zeichen und Wunder, wenn wir hineingehen. Und wir haben diese Berufung dafür. Wir sollen heilig sein, wie unser Vater heilig ist. Das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Es ist auch ein Prozess, wie in einem Schmelztiegel. Ihr wisst das, wenn Gold, wenn Silber gebrannt wird, es wird reingehalten ins Feuer. Diamanten, sie werden gebrannt. Das ist ein Prozess. Und Heidi hat es mir auch nochmal erzählt, mit dieser Zange wird reingehalten und der Schmied, der guckt so lange zu, wie gebrannt wird, bis er sein Spiegelbild in dem Metall glänzen sieht. Was für ein kostbares Bild ist das? Gott, der uns heiligen möchte, wenn wir bereit dazu sind, reinige mein Herz in deinem Feuer, singen wir manchmal, aber meinen wir das wirklich so? Setzen wir uns der Gegenwart Gottes aus, darf er uns da wirklich reinhalten, bis immer mehr von seinem Wesen durch uns strahlt, bis immer mehr von seiner Herrlichkeit sichtbar wird in uns? Noch ein krasses Bild. Könnt ihr das erkennen? Die drei Männer im Feuerofen. Es war ein fremdes Feuer, es war nicht Gottes Feuer, aber sie hatten kein bisschen Angst. Sie sind da reinmarschiert, weil sie einfach wussten, der noch viel heiligere Gott ist mit uns. Und es war so heiß, dass der Wächter umgekippt ist. Und der König, dem wurden die Augen geöffnet, er wurde wirklich überführt. Wer ist hier eigentlich der heilige Gott? Und in 1. Petrus steht, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Wir sind es, liebe Leute. Wir sind es, liebe Gemeinde. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind und leben, sind wir Heilige. Aber ist uns das bewusst? Leben wir als Heilige, als Auserwählte, als königliche Priester? Strahlt unser Leben diese Heiligkeit aus? Oder sind wir lau geworden? Halten wir Abstand, weil uns die Gegenwart Gottes einfach zu heiß ist, weil es ja passieren könnte in seiner Gegenwart, dass wir überführt werden, dass wir auf einmal unsere Lieblingssünden lassen müssten. Ich habe das Gefühl, mit Pfingsten haben wir ein Kraftwerk bekommen. Aber wir nutzen immer nur gerne eine 3-Volt-Batterie oder so ein kleines dünnes Stromkabelchen. Wir haben ein Starkstromkabel zur Verfügung. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Wir können sagen, nee, das ist mir zu viel Power, ich lasse die Hände davon, können vielleicht andere machen und ich gehe. Oder wir können sagen, nein, ich will damit umgehen lernen. Ich möchte diese Power anzapfen. Und nicht nur dieses Starkstromkabel. Und das Kabel, das kann mir nichts tun, weil es umhüllt ist. Es ist isoliert. Und wenn ich unterwegs bin, in der Liebe Gottes eingehüllt und mit Ehrfurcht komme, dann kann ich damit umgehen. Wir dürfen sogar angeschlossen sein an einem riesigen Kraftwerk. Dieser allmächtige Gott, der derselbe ist, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Er möchte in uns leben. Er möchte in dieser Gemeinde sich ausbreiten. Er möchte zunehmen. Da ist nochmal das Lied. Reinige mein Herz, mach es rein wie Gold in deinem Feuer. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Mach mich rein, heilig. Dir allein will ich dienen und deinen Willen tun. Wir haben es schon mehr als einmal hier gesungen. Reinige mein Herz. Wir haben immer wieder die Chance zu kommen. Wir haben immer wieder die Chance zu entscheiden, wie weit wollen wir da rein? Möchte ich stehen vor dem Berg oder möchte ich hinein auf den Sinai? Möchte ich mehr brennen? Auch wenn das Feuer gegebenenfalls was von mir wegspült, wegbrennt. Oder bin ich ganz zufrieden? Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und es ist auch einfach wieder gut, immer wieder uns daran zu erinnern, Jesus macht das möglich, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Durch Jesu Blut sind wir reingewaschen von unserer Sünde. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns heilt und unsere Sünden vergibt. Wenn wir Heuchelei, wo wir geheuchelt haben, bekennen, wird es uns vergeben. Wenn wir unsere Lügen bekennen, wird er sie vergeben. Wenn wir unser Lob und unsere Anerkennung, die wir bei Menschen holen, bekennen und sagen, Jesus, du sollst alles für mich sein, dann wird er das liebend gerne annehmen. Das Abendmahl steht uns zur Verfügung, sein Blut und sein Brot. Wir werden jetzt eine ganz kleine Zeit der Stille haben und dann nochmal dieses Lied, Heilig, heilig ist der Herr, anhören und dann ins Abendmahl gehen.